Herzlich willkommen bei Arbeitswelt im Wandel bei LoRa München. Die heutige Sendung befasst sich mit interkulturellen Arbeitsverhältnissen. Dazu begrüße ich sehr herzlich meinen Gast, den Universitätsdozenten Walter Kraft. Am Mikrofon begrüßt Sie die verantwortliche Redakteurin Karin Bergs. Wir haben in dieser Sendereihe bereits das Thema internationale Firmenkulturen behandelt und dabei festgestellt, dass jedes Land nicht nur seine eigene Kultur hat, sondern auch eine eigene Form der Kommunikation pflegt. Solange die Belegschaften homogen innerhalb ihrer Kultur aufgestellt sind, gibt es kaum Missverständnisse, denn man versteht sich gegenseitig. Ende des letzten Jahrhunderts begann es aber, dass die Firmen zunehmend die Belegschaften internationaler aufstellten, mit dem Ziel, das Personal austauschbar zu machen und die Arbeitsplätze in Low-Cost-Länder zu verlagern. Dadurch entstanden zunehmend internationalere Arbeitsverhältnisse. In der heutigen Sendung wollen wir uns genauer die Unterschiede innerhalb der Kommunikation ansehen. Vorreiter war das Forscherteam um Gerd Hofstede und Edward T. Hall, die diverse Thesen untersuchten. Ein herausragender Punkt dieser Studien ist dabei die High-Context- und Low-Context-Kommunikation. Das ist zunächst eher unbekannt. Was bedeutet das und welche Auswirkungen hat das? Können Sie uns das bitte erklären?
Also da fällt mir jetzt als erstes eine Anekdote ein. Darf ich die mal erzählen?
Natürlich.
Ich kannte mal einen türkischen Journalisten in Berlin. Und der war so professionell, dass er seinen Spaß an der Arbeit in Deutschland auch in einem Buch niedergeschlagen hat. Und er hat gesagt, wenn du mit mir arbeiten willst, lies das Buch mal durch. Und ich erzähle jetzt eine Geschichte, die da drin stand, die mich sehr beeindruckt hat, weil ich sofort an High Context dachte. Er sagte, ja, nach vielen, vielen Jahren in Deutschland und mit vielen Vorstellungen davon, was erfolgreiches Arbeiten ist, kam ich mal wieder zu Besuch nach Istanbul. Als erstes habe ich die Mitglieder meiner alten Clique getroffen und wir haben uns an der Bank, an der wir früher auch immer schon als Schüler uns getroffen haben, mit einem wunderschönen Blick über Istanbul und den Bosporus. Nach 20 Jahren trafen wir uns dort wieder und saßen auf der Bank und schauten 3 Stunden schweigend auf Istanbul und den Bosporus hinunter. Ich kann gar nicht sagen, was für ein Glücksgefühl ich hatte, als wir da wieder weggingen, weil ich das Gefühl hatte, alles das, was wir uns einander hätten sagen können, haben wir in diesen 3 Stunden des Schweigens gesagt. Das ist High Context. Das heißt, die Atmosphäre und die Umgebung, die eine Kommunikation normalerweise wie so ein Wellenschlag um sich herum hat, ist bei den High-Context-Gesellschaften der Hauptteil der Kommunikation. Also, wie man sich anblickt, wie man sich kleidet, welche Körperbewegungen man hat, wie ist das gesellschaftliche Umfeld, in welchen Räumen treffen wir uns, zu welcher Zeit, bei welcher Gelegenheit. Alles das hat einen hohen kommunikativen Faktor. Wissen wir, dass Kleidung zum Beispiel in kleinsten Nuancen schon viel sagt. Und high-kontextuell ist also dann eine Kultur mit einer Kommunikation, in der die wichtigsten Dinge, die mitgeteilt werden, nicht direkt mitgeteilt werden, sondern praktisch in einer Umschreibung drumherum.
Also nonverbal.
Nonverbal, aber Kontext ist ein bisschen mehr als verbal oder nonverbal. Also zum Beispiel spielt das Machtgefüge auch eine Rolle. Also wenn beispielsweise ein Chef in einem Fahrstuhl morgens seinen Angestellten grüßt, hat das nicht nur die Folge, dass die anderen denken, naja, der sagt halt guten Morgen, sondern er hat ihn wahrgenommen. Das heißt, immer wird das Gesamte, der Kontext, Kontext ist ja im Grunde ein Text, der mitgeschrieben wird, ohne dass er gesagt wird.
Jetzt haben Sie uns die High-Context-Kommunikation nahegebracht. Jetzt gibt es ja noch das Gegenteil dazu, das ist das Low-Context. Was kann man denn darüber sagen?
Das ist ganz einfach. Low-Context heißt, was nicht gesagt wird, hat nicht stattgefunden.
Das ist einfach.
Ja, dramatisch ist es in der Arbeitswelt. Ich nenne jetzt mal ganze Bücher, die darüber geschrieben worden sind, über das Missverständnis einer High-Context-Kultur wie Frankreich mit deutschen oder amerikanischen Managern. Man hat zum Beispiel eine Konferenz. Ein Deutscher und ein Amerikaner sind daran gewöhnt, dass eine Konferenz ein Thema hat. Meinetwegen, sollen wir jetzt das neue Automobilmodell einführen oder nicht? Man hat als Deutscher und Amerikaner alles darüber gelesen, was man wissen muss. Man hat eine Meinung dazu, man geht in das Meeting und denkt jetzt, da steht jetzt Thema des Meetings, Einführung einer neuen Carline oder nicht. Alle Daten, alle Preise, alle Kosten, alle, was weiß ich, technischen Probleme und so weiter. Alle sitzen zusammen und dann wird entschieden, machen wir das jetzt oder nicht. Franzosen, die sind sehr berühmt dafür, machen es ganz anders. Franzosen laden sich gegenseitig zum Essen ein und plaudern so lange informell über die Dinge, bis eigentlich die Entscheidung schon gefallen ist. Jetzt gehen die Franzosen in ein Meeting rein und sagen meinetwegen, der neue Peugeot bla 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 wird eingeführt. Die Deutschen und Amerikaner sitzen dabei. Die Franzosen trinken Kaffee, erzählen sich Witze, fragen, wie es der Ehefrau geht und so weiter. Und wenn jetzt die Deutschen denken, ja, wann kommen sie denn endlich mal zur Sache, oder Amerikaner, sagen die Franzosen plötzlich, okay, tolles Meeting, tschüss, wir gehen wieder. Das heißt, der Amerikaner oder der Deutsche, der nicht gewusst hat, dass die Entscheidungen in französischen Firmen high-kontextuell fallen, also im ganzen Umfeld der Arbeitsweise, muss jeder selber sehen, da ist Information eine Hohlschuld. Und das gesamte Umfeld eines Meetings heißt jetzt nicht mehr, wir arbeiten hier so lange, bis wir eine Lösung haben, sondern die Lösung ist längst gefallen und wir schütteln uns alle die Hände und trinken Kaffee, weil es so nett war, die Lösung zu finden. Der gesamte Arbeitsprozess ist dann an dem Deutschen und an dem Amerikaner vorbeigegangen. Die gehen aber raus, die Deutschen und Amerikaner sagen, die Franzosen sind aber wahnsinnig faul, die trinken in Meetings immer nur Kaffee. Und die Franzosen sagen, die Deutschen und Amerikaner sind aber langweilig, denn wenn wir schon längst fertig sind, dann reden die immer noch über die Sache. Das ist jetzt das Zusammenprall von High-Context und Low-Context. Stammt übrigens nicht von mir, sondern steht in allen Lehrbüchern über internationalen Führungskulturen drin.
Das heißt jetzt ganz konkret, wir in Deutschland bewegen uns in einer Low-Context-Kommunikation.
Ja, es gibt so berühmte Treppen. Stellen Sie sich vor, die unterste Stufe ist Low, Low und die oberste Stufe ist High, High. Und normalerweise ist es ungefähr so, Hardcore Low-Context-Gesellschaften sind die Schweiz, Deutschland, Österreich, schon ein bisschen weniger, und ganz Skandinavien. Und nach diesen Europäern kommen die Amerikaner. Die sind also ein etwas gelockertes Low-Context. Dann kommen die südeuropäischen Länder, wie zum Beispiel Italien, Frankreich, Spanien. Was nicht heißt, dass sie nicht gleichzeitig autoritär sind. Ja? Also Franzosen sind zum Beispiel in ihren Firmen Entscheidungsstrukturen viel autoritärer als Deutsche. Und ganz oben auf der High-Context-Stufe sind die asiatischen Länder mit China, Indien, Pakistan, Indonesien und so weiter. Das heißt, in diesen Ländern wird überwiegend wenig geredet und viel gemeinsam gefühlt. Ja? In den harten Low-Context-Ländern gilt nichts, was nicht schriftlich oder mündlich in Sprache dargestellt war.
Also zumindest in Europa klingt es ja nach einem Nord-Süd-Gefälle. Also je nördlicher, desto low. Und je südlicher, desto mehr High-Context haben wir.
Ja, das erforscht man im Moment noch, ob das eigentlich daran liegt.
So, also die Sonneneinstrahlung damit was zu tun hat.
Nee, es gibt sogar Leute, die sagen, es hat eigentlich was mit Protestantismus und Katholizismus zu tun. Weil die gesamte Arbeitsethik, mit der die nordeuropäischen Länder arbeiten, nämlich Deutschland, England, Frankreich und das protestantische Amerika, funktionieren nach der protestantischen Arbeitsethik, die aus Pflicht, Schuldbewusstsein und Effizienz besteht. Und da möchte man eben sozusagen immer die Nägel mit Köpfen einschlagen. Ja? Während in anderen Ländern, da spielt zum Beispiel auch Spaß, Fun, Genuss und Freude eine Rolle. Was keineswegs heißt, dass diese Länder weniger effizient sind. Also das hat man heute auch schon gesehen, dass die protestantisch-ethischen Länder daran lernen können, dass Spaß an der Arbeit und Genussfähigkeit unter Umständen zu besseren Ergebnissen führt, als wenn man immer nur hart seine Pflicht erfüllt.
Menschen aus High-Context geprägten Kulturen gehen normalerweise davon aus, dass viele Informationen gar nicht gegeben werden müssen. Kulturen mit starkem Kontextbezug sind Länder Südeuropas, viele asiatische und afrikanische Länder sowie in Lateinamerika. Die Low-Context-Kulturen dagegen erklären alles. Geschäftsbeziehungen sind eher unpersönlicher Natur, der Fokus liegt auf der Sachebene. Sogenannte Low-Context-Kulturen sind die USA, Kanada, skandinavische Länder, die Benelux-Länder, Großbritannien und Deutschland. Nach der Pause erklärt uns Walter Kraft die Unterschiede im Zeitverständnis.
Hätten wir das Wort, hätten wir die Sprache, wir bräuchten die Waffen nicht. Ingeborg Bachmann.
Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92,4, im Kabel auf 96,75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Weiter geht's bei Arbeitswelt im Wandel mit dem Thema internationale Arbeitsverhältnisse. Mein Studiogast ist Walter Kraft. Wir haben eben gehört, dass es unterschiedliche Formen der Kommunikation gibt. Man unterscheidet zwischen High-Context- und Low-Context-Kommunikation. Für Low-Context-Kommunikation, wie wir sie hier in Deutschland praktizieren, gilt, was nicht schriftlich oder mündlich in Sprache dargestellt ist, das gibt es nicht. Nun kommt bei der gesamten Kommunikation noch das Zeitverständnis dazu. Im Weiteren wollen wir uns ansehen, wie unterschiedlich die Einstellung zur Zeit aussehen kann. Was bedeutet Pünktlichkeit in verschiedenen Kulturen?
Das Zeitgefühl, was wir haben, ist ein sehr subjektives. Eventuell sogar das, was man in der Ethnologie ethnozentristisch nennt. Das heißt, jede Bevölkerung und jede Kultur hat ein anderes Zeitgefühl. Wir haben in Europa und auch in Amerika, was die Arbeitswelt betrifft, ein Zeitgefühl, was etwas zu tun hat mit Profitmaximierung. Das heißt, je schneller man arbeitet, desto besser ist es. Insofern ist es heute auch zu einem Imagefaktor geworden, zu sagen, ich habe keine Zeit. Das heißt, irgendjemand findet mich so wichtig, dass ich mich jetzt mit dir nicht befassen kann. Dann haben wir etwas, das amerikanische und deutsche Firmen angefangen haben aus einer fremden Kultur, nämlich der Sportkultur, die Prinzipien des Arbeitens zu übernehmen, die sie sonst moralisch oder ethisch gar nicht begründen könnten. Nämlich, dass man immer der Erste sein muss, dass man immer schnell sein muss und so weiter. In vielen Firmen wird Sport angesehen als ein Teil der Firmenkultur. Die Leute werden sogar angehalten, Sport zu treiben, und sie werden dann auch angehalten, Probleme, die sie bei der Arbeit haben, sportlich zu nehmen. Im Sinne von, Mist, da bin ich gestolpert, aber ich muss es eben immer wieder üben, solange bis ich es kann. Das hat etwas mit dem Zeitgefühl zu tun, dass man immer alles schnell machen muss und dass die Schnelligkeit Wert an sich ist. Sehr nah verwandt mit dieser Schnelligkeit ist die Pünktlichkeit. Es gibt in den Manager-Lehrbüchern und natürlich an Universitäten in der Betriebswirtschaft richtige Tabellen über die richtige Pünktlichkeit bei Firmenkonferenzen oder Meetings. Man kann zum Beispiel sagen, dass die deutsche Schnelligkeit, auf den Punkt zu kommen, in anderen Ländern als überaus unhöflich angesehen wird. Umgekehrt verstehen es andere Länder überhaupt gar nicht, warum Deutsche beispielsweise bei jedem Meeting lieber 5 Minuten zu früh als zu spät sind. Aber das betrifft auch das Zeitgefühl innerhalb einer Diskussion oder innerhalb einer Konferenz, dass man immer meint, alles schnell lösen zu müssen. Ich kann als Manager sagen, die Kritik an dieser Sportifizierung des Arbeitslebens ist berechtigt, denn ich habe immer wieder festgestellt, dass wenn man schnell war und vielleicht auch übermäßig pünktlich, die Fehlermengen größer sind, als wenn man sich für etwas mal Zeit lässt und etwas in Ruhe durchdenkt und sagt, okay, das gucke ich mir morgen vielleicht nochmal an. Der Druck, in kürzester Zeit Ergebnisse liefern zu müssen, führt zu mehr Fehlern, und das Ausmerzen dieser Fehler dauert länger, als wenn man sich mehr Zeit gelassen hätte. Also die Pose, ich bin wichtig, ich habe keine Zeit und ich muss hier jetzt wahnsinnig schnell arbeiten, ist eigentlich die Pose eines weniger, sagen wir mal, effektiven Mitarbeiters als derjenige, der sagt, komm, trinken wir mal eine Tasse Kaffee und dann überlegen wir das Ganze nochmal. Das Zeitgefühl hat sehr viel zu tun mit der Effizienz, aber nicht immer im positiven Sinne, dass Schnelligkeit immer gut ist. Richtig ist, dass die Aktionäre, die auf Short-Term Return on Investment blicken, sagen, in je schnelleren Abständen die Firma mir ihre Profite rüberschickt, desto netter finde ich diese Aktie. Die Aktionäre wissen aber nicht, dass sie mit dieser Form von Zeitmanagement unter Umständen die Firma, deren Aktien sie besitzen, auch kaputt machen können.
Und in welchem Zeitverständnis befinden wir uns hier in Deutschland?
Naja, Generell in Deutschland ist ja die Vorstellung, alles schnell und effizient machen zu müssen, aus der Arbeitswelt und aus der Sportswelt so direkt in unser Privatleben übergegangen, dass wir auch Privatleute sympathischer finden, die immer alles schnell machen. So, das heißt, hier ist eine Unternehmens- und Sportkultur übergeschwappt auf das Privatleben in dem Sinne, dass sich ein Deutscher immer nur wohlfühlt, wenn er alles schnell macht.
Schließt es Müßiggang aus?
Dürfte es eigentlich nicht. Man redet ja heute auch von Work-Life-Balance und Zeitökonomie und sowas, dass man sagt, wenn die Leute sich wirklich nicht die Zeit lassen, die Dinge in sich sacken zu lassen oder mit bestimmten Sachen fertig zu werden, dann kriegen sie irgendwann ein Burnout oder Probleme. Ne? Die Sachen selber erfordern diese Geschwindigkeiten nicht, mit denen heute etwas gemacht wird.
Nun sind ja sowohl das Zeitverständnis als auch die Art der Kommunikation mit High-Context oder Low-Context ziemlich konträr. Und das klingt ja so, als würde das alles gar nicht zusammenpassen. Sind da Missverständnisse grundsätzlich vorprogrammiert?
Soll ich dazu jetzt mal eine witzige Geschichte erzählen?
Ja, warum nicht?
Es geht wieder um Deutsche, Amerikaner und Franzosen. Das habe ich selber erlebt. Ich habe zu der Zeit in einer in Frankreich geleiteten Firma gearbeitet und ich bekam eine Woche vor Weihnachten aus Paris einen barschen Befehl, ich solle gefälligst eine Kommunikationskampagne am 23. Dezember in Paris zusammen mit dem französischen und amerikanischen Team herstellen. Ich habe mir als typisch Deutscher nicht viel dabei gedacht, habe gesagt, naja, ist halt ein Tag vor Weihnachten, gut. Ich kam nach Paris und ich stand vor dem Eingang der Firma zusammen mit meinem amerikanischen Kollegen. Kein Licht brannte, alles war dunkel. Der sagte, da müssen wir mal klingeln. Dann machte eine Putzfrau auf und wir kamen dann in die Räume der französischen Muttergesellschaft. Und tatsächlich lagen auch die Arbeitsunterlagen in einem Konferenzraum rum. Es war aber kein Mensch da. Wir haben dann eine Stunde gewartet, zwei, kein Franzose kam. Dann haben die Amerikaner gesagt, ach komm, wir machen das jetzt alleine. Dann haben wir das gemacht, wir haben also eine Kommunikationskampagne gemacht, haben das alles vorgeschlagen, was wir machen wollten, wir haben das alles dokumentiert und auf den Tisch gelegt und sind wieder nach Hause gefahren. Natürlich dachten die Amerikaner und auch ich als Deutscher, dass wir irgendwie am 2. Januar spätestens von den Franzosen hören, was nun eigentlich daraus geworden ist. Wir warteten in Januar, wir warteten Februar. Kurz vor Ostern in der Karwoche kam ein weiterer barscher Befehl. Wir haben diese Kommunikationskampagne hier in Paris entwickelt. Wehe, ihr implementiert das nicht bis in der Woche nach Ostern. Kein Wort davon, dass sie das gar nicht entwickelt hatten selber, sondern dass es die Amerikaner und die Deutschen waren. Und kein Wort davon, dass wir wahnsinnig schnell waren, weil wir es am 23. Dezember schon gemacht hatten. Kein Wort davon, was sie eigentlich zwischen dem 1. Januar und der Karwoche gemacht hatten. Und kein Wort davon, warum es denn dann plötzlich bei Ostern wieder so eilt. Will sagen, wir haben das hinterher mal gefragt. Kein Franzose wäre auf die Idee gekommen, dass der 23. Dezember ein Arbeitstag ist. Dann geht man nach Hause und bereitet seinen Weihnachtsbaum vor.
Es war ja wohl auch keiner da von den Franzosen.
Es war keiner da, das fanden die völlig normal. Das ist High-Context, ne? Das heißt, unter Franzosen musste das gar nicht diskutiert werden, dass der 23. Dezember sozusagen eine symbolische Angabe war über die Frage, wie schnell man sein muss. Auf der anderen Seite sind aber high-kontextuelle Gesellschaften auch sehr häufig sehr autoritär. Das heißt, die Franzosen haben überhaupt keinen Zweifel daran aufkommen lassen, dass die Lösung des Problems nicht von den Amerikanern oder der Deutschen kam, sondern aus Frankreich. Das musste eine französische Lösung sein. Deswegen haben sie auch nicht gesagt, danke, dass ihr das gemacht habt am 23. Dezember, sondern haben uns 3 Monate später barsch mitgeteilt, dass die Lösung, die sie gefunden haben, jetzt gefälligst schnell implementiert werden muss. Dass dann das über Ostern implementiert werden muss, ist für den Franzosen dann schon wieder nur ein Hinweis, das muss ziemlich schnell geschehen, in Klammern kann aber auch Juni sein. Ich erlebe jetzt oft in Firmen, die Niederlassungen ausländischer Firmen in Deutschland sind, dass sehr häufig solche Befehle kommen, wehe, es wird bis dahin nicht erledigt, die Zeit drängt, dann wird in 15 Ländern gearbeitet und die einzigen, die dann wirklich an dem Termin die Sache auf dem Tisch liegen haben, sind die Deutschen. Und dann sitzen die anderen fassungslos daneben und sagen, die haben das ja tatsächlich gemacht. Das wird nicht unbedingt positiv gesehen. Die Deutschen machen sich dabei dann ziemlich lächerlich, in dem Sinne, dass sie eigentlich zu unterwürfig sind und zu kasernenhofartig salutieren. Aber das Zeitgefühl, in der Dinge gemacht werden müssen, sind von Land zu Land sehr, sehr verschieden und haben eigentlich eher mit dem autoritären Gefälle zu tun, als mit der Frage, wie viel Zeit eine Sache in Wirklichkeit erfordert.
Jetzt möchte ich mal noch betonen, also wir hier bei LoRa München bringen immerhin jede Stunde eine Sendung pünktlich zum Start. Aber umgekehrt, mich würde das stressen, wenn ich mich auf Termine nicht verlassen könnte. Also wenn ich gar nicht wüsste, ist das jetzt ernst gemeint, dieser Termin, oder ist der jetzt locker? Also ich hätte damit wirklich ein Problem.
Ja, das liegt daran, dass Sie offensichtlich low-kontextuell strukturiert sind, weil der High-Kontextuelle, der hat damit kein Problem, weil er eh weiß, dass man das nicht macht.
Ja, beim Radiobetrieb muss die Sendung pünktlich zur vollen Stunde beginnen.
Ja, jetzt muss ich natürlich sagen, ich kenne mich im französischen Radio nicht aus, aber ich glaube, dass man da sehr charmant über solche Sachen hinwegspielen kann.
Das Zeitverständnis ist in unterschiedlichen Ländern ganz unterschiedlich. Während in Deutschland auf Pünktlichkeit und Termintreue gesetzt wird, wird das in anderen Ländern ganz anders gehandhabt. Wichtig, in internationalen Belegschaften ist zu wissen, wie das individuelle Zeitempfinden zu verstehen ist. Was bedeutet Pünktlichkeit? Was Termintreue? Ich muss immer wissen, wie ernst nimmt mein Gegenüber Termine. Wenn man das unterschiedliche Zeitverständnis in verschiedenen Ländern nicht beachtet, kann es passieren, dass man vor verschlossener Tür steht, weil man die Terminvorstellung seines Gegenübers falsch interpretiert hat. Nach der Pause erzählt uns Walter Kraft, wie Firmentransfers in internationalen Arbeitsverhältnissen scheitern können.
Auch wenn wir ein nicht kommerzielles Radio sind, heißt das nicht, dass wir kein Geld brauchen. Vielmehr ist LoRa München auf Ihre Spenden angewiesen. Mehr Informationen unter www.lora924.de oder Telefon 480-2851. Noch einmal 480-2851.
Herzlich willkommen zurück bei Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Internationale Arbeitsverhältnisse. Mein Studiogast ist Walter Kraft, der sich Jahrzehnte mit Firmenkulturen beschäftigt hat. Bisher haben wir gehört, dass Sprache nicht nur aus Vokabeln und Grammatik besteht, sondern dass auch noch eine ganze Menge Kultur in der Sprache steckt. Man unterscheidet grob zwischen High-Kontext- und Low-Kontext-Sprache. Wenn man diese Unterschiede bei der Kommunikation nicht berücksichtigt, dann kann es passieren, dass man etwas rein grammatikalisch richtig ausformuliert, das Gegenüber aber trotzdem etwas ganz anderes versteht. Einfach, weil das Gegenüber eine andere Denkweise hat. Im Geschäftsleben ist das verhängnisvoll in Zeiten der Globalisierung. Die Arbeitswelt ist voll von misslungenen Firmentransfers in andere Länder. Was gibt es denn da für Beispiele?
Also spontan fallen mir da drei ein. Ich will mal versuchen, mich da kurz zu halten. Der eine Fall ist die Verlagerung des Nokia-Werks von Bochum nach Rumänien. Da ich die Interna der Firma Nokia gar nicht kenne, kann ich da nur sagen, die Vorstellung, dass man als Hersteller von Mobiltelefonen in einer Zeit, in der man vom Telefon zum Smartphone hätte entwickeln müssen, als Apple das längst schon hatte, hätte man eigentlich eine Produktion gebraucht, die mit übergroßer Präzision den Zeitvorsprung, den Apple und auch Samsung da hatte, aufzuholen. Diese Produktion, ich weiß nicht, welchen Teil davon, von Bochum nach Rumänien zu verlegen, hätte auch jeder Rumäne von vornherein als Harakiri angesehen, weil in Rumänien ganz andere Formen der Arbeitsorganisation herrschen, die manchmal nicht minder effizient sind wie in Deutschland, aber so eine Aufgabe eigentlich nicht hätte lösen können. Hier muss man sagen, wer immer solche Entscheidungen trifft, darf sich nicht wundern, wenn er die interkulturellen Unterschiede nicht berücksichtigt, wenn er dann irgendwie hinterher damit große Probleme kriegt.
Ja, und was ist in Rumänien anders als in Deutschland?
Rumänien ist ein balkanisches Land. Das heißt, sowohl die Ethik als auch die Moral, als auch das Arbeitsrecht, als auch die Machtverhältnisse sind vollkommen anders. In Rumänien kann man nur erfolgreich sein, wenn man ein Beziehungsgeflecht schafft, indem man die rumänische Funktionsweise von Rumänen ausführen lässt. Und Rumänen sehen die Dinge da manchmal etwas anders, im Sinne von, wem gehört was, wie systematisch muss man sich mit etwas auseinandersetzen und so weiter. Rumänen sind hochkreativ in der Erfindung neuer Lösungen. Auf der anderen Seite sind sie überaus elegant und lässig in der Disziplin der Durchführung. Das bezieht sich natürlich auch darauf, wenn man jetzt meinetwegen ein technisches Gerät hat, was mit hoher Präzision arbeiten muss, auf die Fehlerquoten. Die hat dann wiederum was zu tun mit der sauberen Materialbeschaffung, die ganze Proliferationskette und so weiter. Solche Dinge sind in Rumänien nicht so gut, weil die Vorstellung zum Beispiel von Eigentum in einigen Bereichen des Balkan eben so sind, dass man sagt, ja, alles, was irgendwie nicht bewacht wird, das nehme ich eben mit. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, alle Rumänen sind Diebe, sondern umgekehrt. Es gilt in Rumänien, auch teilweise in Bulgarien und anderen Ländern dort, als unanständig, wenn man Dinge, aus denen man einen Vorteil haben könnte, nicht ausnutzt. Und diese Vorteile, die man hat, wenn man in einer finnischen Firma arbeitet, die auf dem Land in Rumänien ihre Niederlassung hat, die sind in Rumänien einfach so groß, dass viele Sachen dann einfach nicht so funktionieren, wie die Finnen sich das vorstellen. Wir wollen hier die Kultur nicht bewerten. Rumänien hat eine Kultur, die in vielen Dingen hervorragend funktioniert, gerade weil sie so ist. Aber man muss wissen, dass diese Unterschiede so gewaltig sind, dass man ein Werk der Handyproduktion nicht einfach von Bochum nach Rumänien verlegen kann. Das andere, was mir einfällt, ist Walmart, also eine Lebensmitteleinzelhandelskette, die auf der ganzen Welt sehr erfolgreich ist und die sich gesagt hat, wir nehmen uns jetzt den deutschen Markt als das Sahnestück sozusagen des Lebensmitteleinzelhandelsverkaufs und die Leute aus Amerika haben mit Walmart drei Dinge dazu gedacht. Das eine ist, dass die amerikanische Geschäftsauffassung vorher öffentlich gemacht wurde. Die Amerikaner haben gesagt, wir werden in Walmart die Preise so lange niedriger halten als in allen anderen Lebensmitteleinzelhandelsketten, bis die in Probleme kommen und wenn wir die als Wettbewerber ausgeschaltet haben, dann gehen wir mit den Preisen wieder hoch. In Amerika sieht man sowas als überaus clever an und sagt, toll, würde ich auch machen und so weiter. Walmart hat aber nicht bedacht, dass wir in Deutschland eine andere Kultur haben. Hier geht es um die Frage, in welchem kulturellen Umfeld operiert eine Firma. Die deutschen Hausfrauen fanden es gemein, dass ihr Tante-Emma-Laden um die Ecke von einem Walmart kaputt gemacht wird, weil die mehr Kapital haben, um lange Zeit die Preise niedrig zu halten, haben gesagt, jetzt kaufen wir aber extra bei Tante-Emma. Das Zweite, was Walmart nicht verstanden hat, sie hatten für die Verbraucher in Deutschland das, was sie einen Benefit nennen, nämlich dass hinter der Kasse jemand steht und der deutschen Hausfrau dann die Einkaufstüte packt, während sie bezahlt. Das gilt in Amerika als ein Convenience-Vorteil.
Service.
Ja, Service, ne? Übrigens auch als eine Hilfe für Leute, die ungelernt Arbeitsstellen kriegen und so weiter, wird also als sehr schön angesehen. Hier kommt das zum Tragen, was bei Hall und Hofstede heißt, Specific and Diffuse Culture, nämlich dass die Privatheitssphäre einer deutschen Hausfrau sich auch auf ihre Einkaufstasche bezieht. Eine deutsche Hausfrau lässt andere Leute nicht in ihre Einkaufstasche rumwühlen, auch nicht die Sachen packen. Es ist also ein Bruch sozusagen des kulturellen Privatheitsgefühls, wenn irgendeiner am Kassenende anfängt, der deutschen Hausfrau zu zeigen, wie man eine Einkaufstüte oder eine Tasche packt. Das Dritte, was dann also auch zur Lachnummer wurde, die etwas puritanischen Vorstellungen von Amerika darüber, wie sich ein anständiger Mensch in einer Firma anständig verhält, bezog sich auch auf das Küssen am Arbeitsplatz. Bei Walmart war von vornherein klar, dass Angestellte, die sich am Arbeitsplatz küssen, aus der Firma rausfliegen. Das passierte dann auch. Natürlich kam es zu arbeitsgerichtlichen Prozessen bis in die höchste Instanz. Selbst das Bundesarbeitsgericht, bei dem das dann verhandelt wurde, konnte sich des Schmunzelns nicht enthalten. Die Bild-Zeitung hat das ganz anders aufgefasst. Die hatten eine Riesenschlagzeile im Sinne von Walmart spinnt, Küssen verboten oder so ähnlich. In ganz Deutschland fing man an, über diese Firma zu lachen. Und irgendwann führten diese interkulturellen Missverständnisse, dass das, was man in Amerika für richtig hält, nämlich hart mit Preisen zu sein, eine anständige Moral der Mitarbeiter zu haben oder auch kleine Hilfen für Hausfrauen anzubieten, mit der man noch einen Arbeitslosen beschäftigen kann, führte am Ende dazu, dass die Walmart-Leute immer wieder an ihre überlegene Firmenkultur geglaubt haben und haben geglaubt, man müsste das den Deutschen einfach mal beibringen, bis sie so viele Milliarden verbraucht hatten, dass sie das Walmart-Experiment in Deutschland abbrechen mussten.
Heute gibt es Walmart gar nicht mehr in Deutschland.
In Deutschland gibt es Walmart gar nicht mehr. Walmart hat in anderen Ländern bahnbrechende neue Ideen gehabt, wie zum Beispiel, dass in Ländern, in denen die Leute zu arm sind, ein eigenes Bankkonto zu haben, dass sie ein Walmart-Konto haben. Also in Südamerika zum Beispiel sind sie damit ungeheuer erfolgreich. Aber der Versuch, eine amerikanische Hausfrauenkultur nach Deutschland zu verlegen, hat nicht geklappt.
Ist gescheitert. Und was ist das dritte Beispiel?
Dritte Beispiel, das nenne ich jetzt aus meiner persönlichen Bekanntschaft. Das ist die versuchte Verschmelzung der Dresdner Bank mit der englischen Investmentbanking-Firma Kleinwort Wasserstein. Man wusste, dass die englische Firmenkultur ähnlich ist wie die deutsche. Man wusste aber auch, dass sie ein bisschen anders ist. Und man hat von vornherein versucht, es richtig zu machen und hat den Mitarbeitern der Dresdner Bank, die mit Kleinwort Wasserstein zusammengearbeitet haben, und den Engländern, die mit der Dresdner Bank zusammenarbeiten sollten, eine professionelle Schulung mitgegeben, damit die beiden Firmenkulturen vereinheitlicht wurden. Es war deshalb wichtig auch, weil Kleinwort Wasserstein der Teil der Dresdner Bank sein sollte, der die großen internationalen Investmentbanking-Geschäfte auch handeln sollte. Und die Dresdner Bank gibt es ja heute auch nicht mehr. Ein leitender Mitarbeiter der Dresdner Bank hat mir glaubwürdig versichert, dass es innerhalb von 5 Jahren nicht möglich war, die beiden doch sehr ähnlichen Kulturen, nämlich englische Arbeitsweise und deutsche Arbeitsweise, mit professioneller Hilfe und ständiger Mitarbeiterschulung so zu verbinden, dass man effektiv arbeiten konnte. Das heißt, hier hat vielleicht keiner was falsch gemacht, aber man soll sich nicht täuschen, dass also auch Kulturen, die beim ersten Ansehen sehr ähnlich aussehen, wie meinetwegen dänische oder schwedische oder sowas, das ist nicht dasselbe, und wenn man nicht aufpasst, kann es sogar passieren, dass das Ganze dann kontraproduktiv wird. Also so viel zu misslungenen Verschmelzungen oder Transfers. Das gehört zu dem Schwierigsten, was es überhaupt gibt, gerade weil es etwas mit kulturellen Unterschieden zu tun hat und nicht einfach nur mit dem Klären von Sachfragen.
3 misslungene Firmentransfers als Beispiel für völlig missverstandene internationale Arbeitsverhältnisse. Die Vorstellung unserer Konzerne, einfach ein Werk oder ein Handelsunternehmen von einem Land in ein anderes Land überführen zu können, kann mit großen Verlusten enden. So geschehen bei Walmart, einer amerikanischen Handelskette, die meinte, der deutschen Hausfrau amerikanisches Einkaufsverhalten beibringen zu wollen, scheiterte auch daran, dass in Deutschland Privatsphäre ganz anders definiert wird als in Amerika. In Deutschland beginnt die Privatsphäre bereits bei der Einkaufstasche, und die gut gemeinte Dienstleistung von Walmart, der Hausfrau die Einkaufstasche packen zu wollen, kam hier überhaupt nicht gut an. Das reine Klären von Sachfragen reicht auch nicht aus. Man muss immer den kulturellen Hintergrund im Blick behalten, wenn man eine Firma von einem Land in ein anderes Land transferieren will. Nach der Pause erklärt uns Walter Kraft, wo man die Unterschiede in den Kulturen lernen kann.
Wenn Arbeit was Tolles wäre, würden die Reichen sie für sich behalten. Mark Twain.
Nora München, das freie Radio auf der 92.4.
Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Wir sind schon beim letzten Teil von Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Internationale Arbeitsverhältnisse. Mein Studiogast ist Walter Kraft. Wir haben 3 Beispiele gehört, bei denen Firmen in neue Länder expandieren wollten und mit ihren Vorhaben gescheitert sind und sich mit großen Verlusten wieder zurückgezogen haben. Ganz so einfach scheinen internationale Arbeitsplätze nicht zu sein. Zumindest nicht so einfach, wie es sich Firmenchefs vorstellen. Heute gilt, je internationaler die Firma aufgestellt ist, desto mehr muss man sich als Mitarbeiter mit der unterschiedlichen Kommunikation auseinandersetzen. Irgendjemand müsste die Leute schulen, wie verschieden etwas verstanden werden kann. Werden die Mitarbeiter überhaupt vorbereitet, was auf sie zukommt?
Das gehört zu den erstaunlichsten Dingen, dass Diversity Management Anfang der 90er Jahre so gut wie unbekannt war. Heute gehört an den Universitäten, bei den Studiengängen für Business Administration, Diversity Management zu einer Selbstverständlichkeit. Für die Mitarbeiter in Firmen wird es an den Punkten, wo Kulturen sich reiben könnten, fast zur Pflicht gemacht. Die Firmen haben sich da sehr schwer getan, aber man wusste, Diversity ist eine Riesenchance, um die Firma schlagkräftiger zu machen. Auf der anderen Seite, wenn es fehlschlägt, gibt es ein einziges Chaos. Das Internet ist voll mit hochkarätig angebotenen Diversity-Management-Schulungen für die Chefs.
Naja, und für die Mitarbeiter? Also mir als Mitarbeiter ist es ja egal, wie die anderen kommunizieren. Ich habe mit denen vielleicht auch gar nichts zu tun. Ich kenne das so, ich darf sowieso nur mit meinem Chef sprechen, der gibt dann alles weiter oder auch nicht. Wenn ich mit keinem anderen zu tun habe, außer mit meinen direkten Kollegen, brauche ich doch da gar nicht so viel zu wissen.
Ich sage mal so, verstehen ist eine Gabe, die nicht jedem gegeben ist. Es gibt charismatische Chefs, die ihre Mitarbeiter so gut verstehen, dass Schulungen eigentlich gar nicht nötig wären. Es gibt andere, die können das einfach nicht. Die Probleme fingen wirklich an, massiv zu werden Anfang der 90er Jahre, auch mit der Beendigung des Kalten Krieges, wo man weltweit anfing, sorgloser zu operieren. Und man hat in den Chefetagen erst reagiert, nachdem man sehr, sehr schlimme Fehler entdeckt hatte, die entstehen können. Heute gehört es zur Selbstverständlichkeit, dass jeder, der in einer leitenden Position ist, an irgendeiner Stelle seiner Karriere diese Schulung macht. Und diese Schulungen werden überall angeboten. Und sie werden auch immer angeboten mit der Nebenbemerkung, dass es für eine Firma heute überlebenswichtig ist, wenn die leitenden Angestellten diese Dinge einfach wissen. Ich glaube, dass das langsam zur Normalität wird, dass man erkennt, in einer Welt mit 192 verschiedenen Ländern und Mitarbeitern, die von überall herkommen, ist das ganz normal inzwischen.
Je internationaler die Firmen aufgestellt sind, desto größer ist die Gefahr, dass mein Arbeitsplatz woanders hin verlagert wird. Mittlerweile kennen das bestimmt schon alle Arbeitnehmerinnen in vielen Branchen. Ergibt sich daraus nicht ein Riesenstresspotenzial? Ich habe ja ständig Angst um meinen Arbeitsplatz.
Naja gut, also ich sage was mal offen, für Leute, die ausbeuten wollen, Arbeitskräfte, ist die Globalisierung sowas wie ein Glücksfall. Hinter einem ausbeutenden Unternehmen, das keinerlei ethische Vorstellung darüber hat, wie man mit Menschen umgeht, ist die Vorstellung, die gesamte Welt als ein Reservoir von ähnlich qualifizierten Arbeitskräften zu haben und die austauschen und nutzen zu können, sozusagen das Paradies. Die Probleme kommen dann hinterher. Und ich glaube, wenn ich es mir konkret ansehe, was passiert, die Firmen versuchen, die Dinge so zu lösen, dass man eine weitgehende arbeitsrechtliche Sicherheit herstellen möchte. Das heißt, es gibt deutsches Arbeitsrecht, es gibt Schweizer Arbeitsrecht, es gibt indisches Arbeitsrecht, es gibt...
Und die sind unterschiedlich.
Die sind sehr unterschiedlich. Natürlich müssen Mitarbeiter, die in der Firma weiterarbeiten wollen, lebenslang oder was, immer wieder gefragt werden. Möchtest du dahin versetzt werden? Möchtest du woanders hingehen? Möchtest du ausgetauscht werden? Möchtest du an dem Programm teilnehmen? Und natürlich gibt es da verschiedene Lösungen. Das eine ist die Entsendung von Mitarbeitern mit demselben Arbeitsvertrag wie vorher. Das andere ist Mitarbeiter, die dann in einem anderen Land nach dem dortigen Arbeitsrecht und Gehaltsspiegel arbeiten. Man muss natürlich auch immer sehen, dass in Ländern, in denen die Gehälter niedriger sind, unter Umständen auch die Lebenshaltungskosten niedriger sind. Aber insgesamt sieht es so aus, dass dringend arbeitsrechtliche Regelungen nachfolgen müssen, weil sonst innerhalb der Firmen eine allgemeine Gehaltsungerechtigkeit entsteht. Ich sag mal, der indische Mitarbeiter, der aus Indien versetzt wurde nach Kiel oder was und der plötzlich nur ein Drittel von dem verdient, was der deutsche Arbeitnehmer hat, das ist ja auch nach dem deutschen Arbeitsrecht eigentlich gar nicht erlaubt. Es sei denn, der hat immer noch einen Arbeitsvertrag aus Indien, der nur auf Euro umgerechnet wird. Und diese Dinge, zunächst mal sehen sie so aus, als wäre das sehr profitabel für das Unternehmen. Langfristig schafft es den Unternehmen aber wahrscheinlich mehr Probleme als Vorteile, wenn man nicht insgesamt arbeitsrechtliche Regelungen findet, die auch irgendwie transparent sind und die auch in anderen Ländern verstanden werden. Das natürlich... Deutschland das Land ist, das mit den deutschen sozialversicherungspflichtigen unbefristeten Arbeitsverträgen der Goldstandard eines Arbeitsverhältnisses ist und dass das viele Menschen auch gerne wollen, das ist klar. In Amerika sieht man das ein bisschen lockerer, da sagt man, warum nicht öfter mal wechseln. Aber man kann nicht einfach sagen, die Menschen sind alle gleich und wir nutzen sie weltweit überall da, wo wir sie brauchen, aber immer zu lokalen Bedingungen. Entweder das Business ist global, dann müssen auch die arbeitsrechtlichen Bedingungen global werden. Oder aber das Business ist gar nicht mal so global und wir nutzen regionalen Ressourcen, von denen wir Windfall Profits uns erhoffen im Bereich der Human Resources.
Wir haben jetzt viel Interkulturelles betrachtet, aber eine ganz banale Frage liegt direkt auf der Hand. Gibt es einen Unterschied zwischen Frauen und Männern bei der Kommunikation?
Ja, gibt es. Und zwar gibt es da sogar ein fundamentales Missverständnis. Ich sage das jetzt nicht als Wissenschaftler, sondern aus meiner privaten Erfahrung. Zu den Vorurteilen gegenüber Frauen, Eigenvorurteilen gegenüber Frauen, gehört zum Beispiel, dass Frauen emotionaler sind als Männer und dass Männer rationaler sind als Frauen. Lange Zeit haben sogar Teile der Frauenbewegung dieses gesehen als positive Qualitäten von Weiblichkeit, dass man emotional sein kann. Heute sehe ich ein sehr großes Problem darin, dass Frauen inzwischen bei einer Selbsteinschätzung ihrer eigenen Emotionalität rationaler sind als Männer, weil Männer ihre Emotionalität runterschlucken und verdrängen und nicht damit rechnen, dass sich in ihre Verhaltensweisen immer wieder irrationale und emotionale versteckte U-Boote zum Beispiel bemerkbar machen. Ich sage es jetzt mal anders. Männer, die ihre Emotionalität verdrängen, sehen die emotionalen Tretminen gar nicht mehr, die sie loslassen, wenn sie das alles hinter ihrer Männlichkeit verstecken. Und so kommt es, dass wir heute in der Karriere erleben, dass viele Männer in ihren Arbeitsergebnissen schlechter sind als Frauen, weil sie in Wirklichkeit bei der nicht miterkannten eigenen Emotionalität irrationaler agieren als die Frauen, die sagen, okay, ich habe meine Gefühle, zu denen bekenne ich mich, aber wenn das alles mal abgewettert ist, dann fälle ich jetzt eine klare Entscheidung. Wir erleben also, dass sich im Grunde die Rollen von Männern und Frauen in der Karriere oft umgetauscht haben. Mit Verblüffung sehen Männer häufig knallharte weibliche Vorgesetzte, die mit ganz klaren rationalen Vorgaben kommen und Effizienz erwarten, während die Männer im Grunde sagen, ach, wie schlimm und wie soll ich das denn schaffen und wie kann die das denn von mir fordern? Ich wusste gar nicht, dass Frauen so hart sein können und so weiter. Also da, wo Frauen tatsächlich dann in Führungsrollen kommen, und ich meine jetzt in funktionale Führungsrollen und nicht einfach nur in Repräsentationspositionen, sind sie häufig deshalb effizienter und auch erfolgreicher, weil sie rationaler sind.
Wo kann man internationale Firmenkulturen lernen?
In Firmen muss es meines Erachtens inzwischen dort, wo man internationale Belegschaften hat, schon von der Personalseite her angeboten werden. Das wird auch eigentlich gemacht, weil ja Schulungen und Fortbildungen sehr häufig implementiert sind in den Karriereverlauf der Mitarbeiter. Und die Chefs haben ihre eigenen Berater, sehr häufig sind das professionelle Beratungsunternehmen. Und es gibt genauso viele Angebote an privaten Beratungsunternehmen, die das schulen, wie es Lehrstühle an Universitäten dafür gibt.
Was kann man aus internationalen Firmenkulturen lernen?
Ja, wenn ich Firmenkulturen mit sonstigen Kulturen vergleiche, stelle ich nur fest, ich möchte das jetzt moralisch nicht bewerten, dadurch, dass eine Firma einen Zweck hat, zum Beispiel Gewinne zu erwirtschaften, man nennt das Mission, und es gibt eine Vision, wie sie das erweitert, und von der Mission einer Firma her wird ganz klar festgelegt, was man erreichen will. Das interkulturelle Zusammenarbeiten wird von diesem Firmenzweck her mit beeinflusst. Und da, wo zu dem Zweck auch dazugehört, wir haben ja immerhin auch arbeitsrechtlich das Gebot des Arbeitsfriedens, da helfen diese Firmenzwecke dazu, dass Menschen, die normalerweise unter Umständen sich überhaupt nicht gut vertragen würden, in einer Firma auf das gemeinsame Ziel zu blicken und sich dann als Kollegen zu vertragen und auch besser kennenzulernen. Ich glaube, dass Firmenkulturen im Gegensatz zu der ganzen Multikulti-Diskussion in einem sich sehr unterscheiden, dass der Zweck einer Firma klar regelt, dass es zur Pflicht der Mitarbeiter gehört, mit ihrem interkulturellen Miteinander auch so umgehen zu können, dass man die Zwecke erfüllt. Und ich glaube, dass manche Stadtteile in manchen Städten sich das kulturelle Miteinander in den Firmen sehr wohl zum Vorbild nehmen könnten, weil man sehen kann, wenn man gemeinsam was erreichen will, ob es nun der Profit für den Chef ist oder eine Arbeitssicherheit für den Angestellten, da kann man eine Menge von lernen.
Zum Abschluss wollen wir auch in dieser Sendung noch was Positives hören. Was können Sie uns denn da erzählen?
Ja, jetzt muss ich natürlich etwas ironisch grinsen. Ich hatte schon lange Zeit immer privat die These vertreten, dass Marketing beispielsweise, aber auch Management in vielen Bereichen eigentlich eher in die Geisteswissenschaft und weniger in die Wirtschaftswissenschaften gehört. Das heißt, hier, wo wir mit der Frage umgehen, verstehen wir einander oder verstehen wir andere? Zum Beispiel, warum kauft einer was oder warum kauft er es nicht? Oder warum streitet sich der mit dem oder warum streitet der sich nicht? Verstehen ist eine genuin geisteswissenschaftliche Kategorie. Und ich sehe heute es als sehr positiv an, dass die strenge Trennung zwischen dem, was die Amerikaner Science nennen, also die mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereiche, und in dem, was Humanity heißt, nämlich die Geisteswissenschaften, dass hier an dem Punkt der Firmenkulturen beide zusammenarbeiten müssen. Konkret schlägt sich das darin nieder, dass die großen Firmen inzwischen dazu übergegangen sind, in vielen ihrer Managementbereiche ganz bewusst Geisteswissenschaftler mit einzustreuen, weil sie gemerkt haben, dass das interkulturelle Verstehen einer der wesentlichen Faktoren für den Erfolg einer Firma ist und nicht einfach nur etwas zu tun hat, dass man sagt, ja, wir arbeiten hier Friede, Freude, Eierkuchen zusammen, sondern es ist gewissermaßen die Pflicht eines Unternehmens heute, alle Kriterien heranzuziehen, damit das interkulturelle Verständnis zwischen der Firma und dem Land, in dem sie ist, zwischen der Firma und den Kunden, die sie hat, zwischen der Firma und den Mitarbeitern, die sie hat und auch zwischen den Mitarbeitern untereinander funktioniert. Und da würde ich sagen, Geisteswissenschaften werden an diesem Punkte plötzlich wieder wichtig, wo Firmen sagen müssen, lass uns doch neben all den Betriebs- und Volkswirten, die wir haben, auch mal einen Psychologen, einen Soziologen, vielleicht einen Theologen oder einen Literaturwissenschaftler mit einbeziehen in das Top-Management, damit wir zu anderen Verhältnissen kommen, als immer nur die, die man quantifizierend berechnen kann oder präsentieren kann als, was weiß ich, Geschäftsergebnis. Denn das sind immer nur Zahlen und Zahlen sagen eigentlich relativ wenig aus über die Frage, ob eine Firma eine gute Zukunft hat.
Ganz so einfach, die Arbeit dorthin zu verlagern, wo die Arbeit am profitabelsten ist, ist es nicht. Die zusammengewürfelten Belegschaften erweisen sich für die Mitarbeiter als Stressfaktor, den man nur bewältigen kann, wenn man lernt, mit anderen Kulturen verständnisvoll umzugehen. Wichtig für das gegenseitige Verstehen ist natürlich, dass man sich mit den verschiedenen Kulturen auseinandersetzt, sonst wird man sich nie verstehen. Damit sind wir am Ende mit der Sendung Internationale Arbeitsverhältnisse. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank an meinen Studiogast Walter Kraft. Am Mikrofon verabschiedet sich die verantwortliche Redakteurin Karin Bergs.